SWR 2 Leben. Ein Gespenst geht um. Unruhe im Revier. Dabei war gerade noch, also vor 30 Jahren, alles in Butter. Deutsche Einheit ohne Blutvergießen, Demokratie, Freiheit, Fortschritt, Zukunft ohne Ende. Und jetzt das.
Sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott.
Es dröhnt das Netz, es pöbeln die Kommentarspalten, es wählt der Stammtisch das, was der Stammtisch hören will. Er will hören, wir haben nichts zu sagen, so geht's nicht weiter. Immer wenn man was sagt, widerspricht irgendeiner, das ist keine Freiheit. Integere Menschen reden plötzlich, als wäre die Demokratie 30 Jahre an ihnen vorbeigegangen, als hätten sie gern eine bisschen Diktatur. In der Nachbarschaft war jemand so frei und hisste die schwarz-weiß-rote Reichsfahne an der Hauptstraße. Da hängt sie jetzt, seit einem halben Jahr. Riesig. Vom Grundgesetz geschützt. Reichshauptstadt Beutzenburg. Bürger unter der Fahne nicken stumm. Uckermark. Deutschland. Heute. Freiheit. Ein Wort steigt auf wie Nebel. Wie war das noch? 1989. Der Sozialismus trat ab, Tribünenredner traten auf und redeten vom Erlernen des aufrechten Ganges. Alle jubelten. Kann ich mich noch erinnern?
Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen.
Gerade noch, also vor 30 Jahren, dachte ich, wenn die Grenze aufgeht, dann kommt sie, die Freiheit. Kam sie auch. Aber ich kam nicht mehr mit. Nicht so richtig. Ich kam vom Theater. Unkündbarer Schauspieler, wie ein Beamter. Mit Grabsteinvertrag am Staatstheater, so frotzelten wir alle beim Bier. Denn Theaterleute sind von Beruf Skeptiker. Zügig wurde mein Theater 1990 abgewickelt und ich war freischaffend. Mehr frei als schaffend, wie ich schnell erfuhr. Bewerbung, Casting, Ablehnung ohne Ende. Plötzlich Wettbewerb, Angst, nicht mehr mitzuspielen. Plötzlich etwas nie Dagewesenes, Existenzangst. Und viel Zeit nachzudenken, aufzuarbeiten. Ich hatte 35 Jahre lang nichts anderes erlebt als DDR. Die war weg. Wo war ich? Wer war ich? Wie viel DDR steckte in mir? Ich, Jahrgang 55, ertappte mich leise, wie ich mich mein Leben lang an der DDR professionell gerieben hatte.
Ist dieses Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf?
Lessing, Minna von Barnhelm. Jeder Zuschauer wusste, dass die DDR gemeint war. Ich war berufsmäßig einer von den gut versorgten Kritischen. Jetzt ertappte ich mich, wie ich auf Tourneen durch den Westen, kurz nach der Wende, den untergegangenen Sozialismus verteidigte. Die Kindergärten, das Gesundheitssystem, den Kündigungsschutz, solche Sachen. Ich war ein eingeübter Schizophrener, immer mit dem Hintern im Osten und mit dem Kopf im Westen.
Und als ich dann angefangen habe, das zu erkennen,
war die DDR lange verschwunden. Ich begann zu erkennen, wo wir gelebt haben, wer wir sind. Habe ich den aufrechten Gang inzwischen erlernt? Und wenn ja, wie? Ich suche Zeitgenossen, Ossis wie ich, die sich die Mühe machen, ein paar Erinnerungen wachzuhalten, aufzuarbeiten. Aber Aufarbeitung ist Arbeit, sie strengt an. Nur wer sich traut, tut sie im Persönlichen. Viele trauen sich nicht. Bis heute. Auch Dieter Bub, Jahrgang 1938, verstand erst nach der Wende,
was das für ein Land ist. Du hast also begriffen, dass es eine Diktatur war. Du hast begriffen, dass dieses Land verseucht ist von Schmutz. Und das, was ich natürlich in meiner Kindheit, in meiner Jugend nie wissen konnte, was da alles passiert ist und dass dieses Land verrottet war.
Dieter war 11 und wuchs bei seinen Großeltern in die eben gegründete DDR hinein, weil seine Mutter, die Kriegswitwe, eine Liebe im Westen gefunden hatte. Opa hatte einen Zigarrenladen im Osten, war also ein Bürgerlicher. Mit bürgerlicher Kundschaft. Und das Bürgerliche war plötzlich irgendwie bäh, heikel.
Und ich bin in Halle groß geworden. In meiner Klasse waren ganz viele, die in dieser Bürgerlichkeit aufgewachsen sind. Damals gab es das noch, das gab es aber nicht mehr lange, weil irgendwann ist die Hälfte der Klasse abgehauen in den Westen. Das war aber eine Folgeerscheinung mit dem Bewusstsein, dass diese DDR kein sozialistischer Staat ist, sondern eine Diktatur auf der Basis von Stalin. Es war ja der pure Stalinismus.
Dieter Bub hat einen langen Weg hinter sich. Floh als Jugendlicher in den Westen, Ende der 50er, zu Mutter. Wurde Journalist. Lernte den Westen und die Welt kennen und zu sagen, was ist. Kam in den 70ern zurück in den Osten, als Korrespondent. Wurde ausgewiesen. Kehrte erst zurück, als die DDR schon untergegangen war. Viele Perspektivwechsel, intensive Lernprozesse. Lernte, was das ist, Stalinismus, Diktatur, wie viele Spuren in uns davon bleiben. Das konnte er als Kind noch nicht wissen, aber spüren, weil die Abzeichen an den Revers sich änderten und weil plötzlich so viele Freunde verschwanden.
Es war noch keine Verachtung für Stalin, aber es war ein Bewusstsein, was sich da geprägt hatte. Leute meiner Generation waren ohnehin sensibilisiert durch die Kriegszeiten. Wir wussten auch, dass es diesen Nationalsozialismus gab. Viel mehr wussten wir nicht. Dafür waren wir auch zu jung. Und das Einzige, was ich dann später gespürt habe, dass mein Großvater ein Parteierbzeichen hatte. Nur, das musste er haben bei den Leuten, die bei ihm eingekauft haben. Ich kann das durchaus verstehen. So wie ich verstehen kann, dass viele Leute mit einem SED-Abzeichen durch die Gegend. Diktaturen prägen Menschen und bringen sie dazu, sich anzupassen. Und das erklärt auch so vieles über das Überleben in der DDR.
Diktatur. Das Wort im Zusammenhang mit dem Arbeiter- und Bauernparadies überhaupt zu denken, war mir unbekannt. Ich glaube, ich wusste nicht einmal genau, was es bedeutete. Damals. Und plötzlich die Wende. Mein Sohn war 6, mein zweiter Sohn kam genau zur Grenzöffnung in eine völlig neue Welt. Eine Welt, die sich laufend änderte. Ich trug Schizophrenie, Unzufriedenheit oder war es Angst, Unwissen und jede Menge Illusionen mit mir herum. Die Utopie einer gerechten Gesellschaft. Nein, es war gar nicht so sehr Unzufriedenheit. Es war das mulmige Gefühl der Vorbehalte, der ideologische Blick auf alles. Die Ausbeutung, die Ungerechtigkeit, die Armut, die Reichen. Mein ganz persönliches geschlossenes Weltbild, das große Jein. Dieter Bub hatte die DDR in den 50ern erlebt, als sie noch nicht eingemauert war.
Für uns alle war das traumatische Erlebnis der 17. Juni. Mit dem 17. Juni hat sich mein Leben total verändert. Als ich die Demonstrationen auf der Ludwig-Wucherer-Straße erlebt habe und zu denen hingelaufen bin und erlebt habe, wie dann die Panzer kamen und wie dort die Leute zusammen geschossen worden sind. Das war eine Geschichte, die mich tief bewegt hat. Da war ich 15. Aber es war der Osten. Es war Halle an der Saale, dieser Fluss voller Dreck und in der Luft der Gestank. Das war alles da. Und dennoch habe ich mich dort wohlgefühlt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dies werde ich nicht weiter ertragen können. Das ist keine Reife gewesen, sondern das ist das Erlebnis gewesen. Wenn du mit Demonstranten, mit Tausenden, die aus Leuna, aus Buna und überall herkamen und auf der Straße waren, mitläufst und spürst, dass da etwas völlig Gegensätzliches entsteht und dass die nach Freiheit damals schon gerufen haben.
Freiheit war für mich ein Wort, das ich nach der Wende zwar ständig hörte und selber ausprobierte, aber mich eigentlich nicht erreichte. Nach dem Fall der Mauer kam ich mir manchmal vor wie ein Kaninchen, das nach Jahren der Boxenhaltung ohne Vorwarnung auf der Wiese ausgesetzt wird. Ich blieb einfach, wo ich war. Ich dachte weiter ideologisch. Und das, was wir jetzt haben, soll Demokratie sein? Und ich der Souverän? Wenn die Miete steigt und steigt, ich die Telefonrechnung nicht verstehe und die Stromrechnung nicht und den Steuerbescheid und was eine Pflichtversicherung ist? Die DDR war da ein rundum geschlossenes Sorglospaket. Ohne Telefon. Jahre nach der Wende dachte ich noch in sozialistischen Kategorien. Warum? Ich habe den Sozialismus einfach geglaubt. Heute weiß ich, dass es gar nicht anders ging. Der Sozialismus, wie wir ihn gelernt haben, war und ist zu großen Teilen eine Glaubenslehre.
Die Lehre von Marx und Engels ist allmächtig, weil sie wahr ist.
Ja, das Transparent hing immer mal irgendwo rum in der DDR. Lehre, allmächtig, wahr. Da fragt man nichts mehr. Gott ist nicht hinterfragbar. Gott ist Gott. Kann es sein, fragte ich nach dem Mauerfall vorsichtig bei mir selbst nach, kann es sein, dass Marx sich geirrt hatte? Gesellschaften entwickeln sich gesetzmäßig, vom Niederen zum Höheren, Sklavenhalterordnung, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Konnte Marx mir die völlig ungesetzmäßige Wende von 1989 erklären? Irgendwann wurde mir klar, Diktaturen sind immer auch heile Welten. Kindergarten, Schule, Lehre, Armee, Arbeit, Wohnung, Urlaub, Rente. Alles geregelt. Heil. Ist es die heile Welt, die viele im Osten bis heute als Maximalforderung an die real existierende Demokratie stellen? Kann es sein, dass viele bis heute Sehnsucht nach dem Trost haben, der in jeder Glaubenslehre steckt, nach Paradies, Verheißung und Erlösung, Erlösung von dem Übel des Kapitalismus und aggressiv werden, wenn gegen den sozialistischen Glauben gelästert wird.
Und ich habe mich die ganze DDR-Zeit, ich bin ja 83 aus dem Gefängnis verkauft worden, diese ganze Zeit, bis ich inhaftiert wurde, habe ich mich von 61 bis 81 eingesperrt gefühlt in einem Gefängnis. Habe die DDR gehasst, wollte freie Wahlen. Ich habe gesagt, so, ich bin einverstanden, die Mauer kann stehen bleiben, wenn jeder DDR-Bürger einen Reisepass kriegt, wenn wir ein Verfassungsgericht haben, dass ich den Staat verklagen kann, wenn er Scheiß macht, und Meinungsrede, Pressefreiheit haben. Bei mir stand jahrelang der Stasi-Wagen vor der Tür der Lader und ich habe früh mein Fotoapparat genommen, Fenster geguckt, dann haben sie sich hinter der Zeitung versteckt, bin abgehört worden. Und das war ja dann irgendwie abzusehen, dass ich verhaftet wurde.
Hans Minge, 69, lebt im Oderland nahe der polnischen Grenze, tief im Osten. Da, wo er aufwuchs und sozialisiert wurde. Und wohin er zurückkehrte, nachdem er die DDR, den Knast, Westdeutschland und die Welt gesehen hatte. Minge ist Mechaniker, Strahlenforscher und Lebenskünstler, hat in der DDR Bestrahlungspräparate zur Krebsbehandlung hergestellt, war Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Sträfling, weil er sich nie den Mund verbieten ließ. Und ewig träumte, wie es nur Wissenschaftler tun. Wenn er sein Leben erzählen soll, gerät er unter Zeitdruck.
Ich habe 3 bis 4 Mal so viel gelebt wie viele Menschen aus meinem Umfeld und ich bin unheimlich dankbar dafür. Und ich bin durch ganz, ganz, ganz tiefe Tiefen auch gegangen und dadurch erwächst natürlich auch, dass man sich mehr freuen kann.
Minge hat 1,5 Jahre die Welt umsegelt, auf Fidschi eine Firma gegründet, Geld verdient und sich sozial engagiert. Hans Minge ist einer von denen, die aus jedem Stück Metall irgendetwas bauen, das dann auch funktioniert. Ein Universalist, vielleicht so einer wie Humboldt, voller wahnsinniger Pläne und Träume, schon immer. Menschen wie er mussten in der DDR scheitern.
In der Akademie hat man den Wissenschaftlern das Maul mit Geld gestopft. Ich habe damals 1977 schon 1150 Ostmark verdient im Monat. Und meine Frau auch. Geld hatten wir in Hülle und Fülle. Besitz hat uns nichts bedeutet. Wir wollten Freiheit haben. Wir wollten individuelle Freiheit haben. Wir wollten Demokratie haben. Und da habe ich zu Carola gesagt, weißt du was, wir haben die Schnauze voll jetzt. Wir stellen Ausreiseanträge. Wir wollen mal nach Neuseeland gehen. Das ist ein Land, was mir einfach gefällt.
Aber Minge und Frau Carola kommen nicht raus. Jahre voller Schikanen, diffuser Demütigungen und Ungewissheiten vergehen. Die Diktatur stiehlt seine Lebenszeit.
Naja, da habe ich dann gesagt, weißt du, Carola, die lassen uns nicht rüber, ich plane eine Flucht.
Hans Minge baut einen Ballon, der auch fliegt. Aber am Ende zu groß gerät, weil Mitflüchtlinge vor der Gefahr kapitulieren. Minge baut einen Hubschrauber aus einem Motorradmotor, der auch fliegt, aber zu klein ist. Minge plant, mit einer Gondel am Nullleiter einer Hochspannungstraße über die Grenze zu schweben. Diktatur ist, wenn gebildete Menschen auf solche Ideen kommen. Hans Minge baut ein unsinkbares Boot, versteckt es in Einzelteilen in den Dünen, paddelt bis auf Sichtweite der dänischen Grenze, gerät in schweres Wetter, muss zurück und landet im DDR-Knast. 1981.
12 Mann in der Zelle, einer ein Krimineller von der Stasi als Aushorcher, also 11 politische. Was waren das? Es waren Presseleute, Künstler, Ärzte und Naturwissenschaftler aus. Das war's. Und es war eine gute Truppe. Viele hätten es nicht überlebt, ich auch nicht, wenn wir nicht Ärzte gehabt hätten. All die, die eigentlich eine bessere DDR machen wollten, wurden weggesperrt. Und das war für mich eine grandiose Erfahrung. Es geht einzig und allein um, wie schnell wird die Seele zerbrochen. Ja? Und da hatte ich es also sehr unglücklich erwischt.
Heute erträgt er es nicht, wenn hinter ihm eine Tür zufällt. Und wenn Nachbarn die DDR-Fahne in ihrem Garten hissen.
Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Aus persönlicher Unzufriedenheit der Leute, Unzufriedenheit mit ihrem Leben, bei vielen hängt ja auch Wohlergehen von dem Besitz ab, den sie haben. Oh, der Nachbar hat mehr. Und Neid. Gerade in Deutschland etwas mehr als in vielen anderen Ländern. Da entsteht eine Unzufriedenheit. Und die Unzufriedenheit kann genau so weit führen, dass einer, der gar nicht politisch engagiert ist und sich nie engagiert hat, sich eine DDR-Fahne raushängt, am Mast hochzieht. Einfach, weil er mit seinem Leben, was er vielleicht auch hätte besser angehen können, unzufrieden ist.
Minge redet mit solchen Nachbarn über Demokratie und Freiheit. Geht in Schulen und erzählt, bringt sich ein. So wie er es immer getan hat. Erzählt von seinen Fluchten und davon, dass Freiheit nichts ist, was einfach da ist. Freiheit kommt von innen. Dafür muss man etwas tun, muss man lernen, mit sich selbst. Minge baut aus einer Zigarrenkiste eine Gitarre, die auch funktioniert, gibt Musikunterricht und Konzerte, spielt den Blues, die Sehnsuchtsmusik der Sklaven.
Ich saß dann erst in Rostock, dann 4 Monate Frankfurt-Oder, dann Cottbus war ziemlich übel. Und dann in Chemnitz.
Was denkt er, wenn heute 30-Jährige lautstark auf den Straßen von Chemnitz den Sozialismus einfordern, den Nationalen?
Für mich ist es erstmal schlimm, dass es sowas gibt. Was ist da schiefgelaufen? Menschen, die eigentlich nie an demokratisches Denken richtig rankamen und die sich nie um eine Freiheit oder innere Freiheit gekümmert haben und die sich wahrscheinlich auch nie irgendwie für Dinge engagiert haben, sondern sich wie früher in der DDR hinsetzen und abwarten, was kommt auf mich zu, was tut der Staat für mich.
Denn Demokratie ist keine Gesellschaftsordnung, so wie die DDR immer behauptet hatte, eine Ordnung zu sein, eine gesetzmäßige. Demokratie ist vor allem eine Lebensform, eine Aufforderung, nein, eine Verpflichtung, ab sofort sein Leben selbst zu gestalten. In einer Welt voller Scheitern und Möglichkeiten. Das hatte uns nie einer erzählt. Ich persönlich hatte spätestens 1990 gelernt, dass sich Geschichte eben nicht linear bewegt, sondern im Zickzack rauf und runter und manchmal, nein, immer chaotisch. Und dass die DDR voller Knäste war. Durch Zufall landete ich Anfang der 90er in Hohenschönhausen, dem Stasi-Knast, der inzwischen Gedenkstätte war. Das hatte ich nicht gewusst und las die Berichte der Zeitzeugen. Das hatte ich nicht gewusst. Das hätte ich ein paar Jahre zuvor nicht mal geglaubt. und hatte noch immer täglich das neue Deutschland, die ewig nöhlende Zeitung der Sozialisten im Kasten. Anfang der 90er begann ich, das innere neue Deutschland abzubestellen. Mich der ungeordneten, abenteuerlichen Welt voller Scheitern und Möglichkeiten zu stellen, ohne die geringste Ahnung davon zu haben. Der absterbende, faulende, parasitäre Kapitalismus fühlte sich irgendwie gut an. Die Grenze war offen, jetzt musste nur noch ich mich öffnen. Ich sagte ab sofort nicht mehr ja, aber ich sagte ja. Es war das erste Mal in meinem Leben. Ich wollte meinen Söhnen nicht Frust vorleben. Ich wollte mit ihnen zusammen etwas Neues anfangen, glücklich sein. Für das persönliche Glück, dafür trage ich selbst die Verantwortung, nicht der Staat. Glück, ich, Verantwortung. Plötzlich klangen die Worte erwachsen für mich. Da hatte der Weltenforscher Hans Minge längst begriffen, was das ist, aufrechter Gang.
Die Neuseeländer und die Kanadier, da ist es mit Fundraising, da hat einer eine komplizierte Operation und die halbe Kleinstadt sammelt und macht und bäckt Kuchen und die sind alle viel in Neuseeland auch viel engagierter für Dinge. So, ja, die wollen, dass der Kindergarten vergrößert wird. Und dann machen die Riesenaktionen und Geld sammeln und engagieren sich und bauen und tun und hängen viel mehr zusammen als die Deutschen, weil die Deutschen schon immer gewohnt waren, der Staat macht ja für uns. Und bei denen macht der Staat nicht so viel. Aber die engagieren sich mehr und für die ist es völlig normal, das zu machen, auch was der Staat bei ihnen nicht macht. Die Deutschen sitzen da und sagen, boah, der Staat sollte. Und dann sagen sie aber wiederum, scheiße, wir zahlen ja schon so viel Steuern.
Viel wird jetzt über unbeachtete Verletzungen geredet, die Ossis nach der Wende erfuhren. Ich überlege, ob das auf mich zutrifft. Ich hätte Gründe gehabt, verletzt zu sein. Auch mein Betrieb wurde mit der Wende abgewickelt. War ich verletzt? Ich war arbeitslos, traf auf dem Amt viele Kollegen. War ich verletzt? Letztlich ist es eine persönliche Entscheidung, verletzt zu sein. Es dauerte eine Weile, bis ich die innere Freiheit erlangte, mich nicht verletzen zu lassen. Was also braucht es, aufrecht und frei zu sein? Hans Minge.
Stärke?
Würde ich so sehen.
Mut?
Ja, Mut sowieso.
Fantasie?
Och, ja.
Neugier?
Viel.
Neulich in einer Talkshow. Thema der verletzte Osten. In Leipzig gibt es Viertel, da gehören 60% der Mietshäuser Wessis. Empörter Beifall von den Rängen. Ich habe lange versucht, mich in die Verletzungen hineinzufühlen und mich als Mieter gefragt, ob meine Verletzung schwände, wenn der Investor aus dem Osten käme. Ich spürte weder Verletzung noch Genugtuung. Warum? Weil ich mich weder als Ossi noch Wessi begreife, sondern als mündiger Bürger, der sich seit 1990 um eine persönliche Aufarbeitung bemüht hat, um Verarbeitung früherer Erfahrungen. Weil ich seit 1990 den westlichen Liberalismus täglich neu erfahre, erlerne, erleide, genieße und mich darin bewege. Und bei jedem Schritt weiß, es ist ein Zwischenschritt, ein Provisorium. Leben und leben lassen, Demokratie. Nichts bewahrt mich besser vor der angelernten Illusion einer heilen Welt.
Und womit sind Menschen denn zufrieden? Ich meine, ein Mensch kann zufrieden sein, wenn er ein Dach über den Kopf hat, er hat genug zu essen und er muss im Winter nicht frieren. Und das ist genau der Status, ab dem man sich sein Glück selber macht. Ab dem spielt sich alles andere nur im Kopf ab.